Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 193 vom 23. Mai 2026. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und darin archiviert sich gerade der Max. Hallo Max.
Hallo. Endlich sehe ich dich wieder. Ich habe dich vermisst.
Ach, das ist aber schön. Das warme Worte. Ich war viel auf Reisen, lieber Max. Und habe ja auch unseren Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht. Ich war im hohen Norden Deutschlands und habe ein bisschen rumkartiert, möglicherweise auch in Archivböden. Hast du schon mal in Archivböden rumkartiert?
Nein, aber weil ja das Jahr des Archivbodens ist, ist mir heute beim Frühstückstisch, gestern eine lustige Geschichte rübergekommen in den niederländischen Nachrichten, weil vor 2 Wochen Weltgeschichte-Neuigkeiten, sie haben den 4. Musketier gefunden, die Gebeine.
Nein.
Den D'Artagnan haben sie gefunden in einer Kirche in Maastricht.
Nein, also den echten.
Und jetzt vor 2 Tagen, ja, den echten. Aha. Und jetzt vor 2 Tagen haben sie den Hauptarchäologen festgenommen, weil er sich weigert, die Knochen zurückzuschicken.
Also die liegen jetzt bei ihm zu Hause im Keller rum?
Oder? Nein, die liegen bei einem Freund.
Ach so.
Weil es da scheinbar ein großes Backstabbing gibt zwischen all den anderen Archäologen. Jeder will der Erste sein, der D'Artagnan gefunden hat. Und der muss jetzt, es tut ihm natürlich leid, aber er muss da auch in diesem Kartell mitspielen und die Knochen verstecken, dass das nicht jemand anderen wegnimmt.
Das gibt's doch gar nicht, krass.
Und sie haben das sogar in Deutschland analysiert, ob es die DNA-Analyse gemacht.
Ja.
Er ist nach München gefahren, hat sich dort versteckt, die Knochen.
Wahnsinn.
2 Zähne und ein Ellbogen fehlen.
Wahnsinn.
Und das wird sich noch entröseln über die nächsten Monate. Aber
Ja, da sind wir mal gespannt. Es bleibt ja nicht aus, dass wir da auch eine Folge zu machen. Ich hab vor nicht allzu langer Zeit nochmal Der Mann in der eisernen Maske geschaut. Spielfilm mit Leonardo DiCaprio. Und da spielen die 4 ja auch eine Rolle. Und mir war aber tatsächlich gar nicht mehr gewahr, dass die tatsächlich existiert haben in dieser Form. Also das ist sehr abgefahren. Max, was ich gemacht habe, ist, ich habe in Torf rumgegraben. Und Torf ist tatsächlich eine bemerkenswert potente Grundlage für Archivböden oder eine Matrix, in der Archive der Landschafts- und auch Menschheitsgeschichte lagern.
Ja, als die Hälfte der Niederlande sitzt ja auf Torf.
Ja, wirklich. Das heißt, wenn du über die grüne Wiese gehst, dann hast du auch so dieses Torfschwingen, ja, also der Boden.
Nee,
der,
das haben die mittlerweile alles weggegraben und in Blumenerde versteckt.
Ah, furchtbar für die ganzen Tulpen, die so exportiert werden.
Das genau.
Ist schlimm. Ja, ne, wir waren auf relativ intakten Torfflächen, natürlich auch landwirtschaftlich genutzt, Grünland, Weideland und so. Und das war schön zu sehen, weil wir auch ein schönes Bohrset hatten, mit dem wir bis auf 5 Meter Tiefe gekommen sind. Und dann war es einfach schön zu sehen, dann weißt du halt, wenn du, keine Ahnung, in 3,50 Meter Tiefe auf einmal ein Stück Holz im Bohrer hast, ja, dass das da halt viele Jahrhunderte, wenn nicht sogar einige Jahrtausende alt ist und du hast das dann auf einmal in der Hand, ja, das hat das letzte Mal vor vielen Jahrhunderten quasi Tageslicht gesehen, da ist mir schon ein bisschen Pipi in die Augen gekommen, muss ich sagen.
Christoph? Hast du den Stock dann auch wieder zurückgegeben?
Nein, der liegt jetzt hier bei mir rum und den behalte ich auch. Ich mach's wie dieser Archäologe mit D'Artagnans Knochen, Alter. Hier wird nichts zurückgegeben. Das lässt mich immer ein bisschen ehrfürchtig zurück.
Mhm.
Deswegen haben wir ja auch im Zollcast hier dem Archivboden in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle schon unsere Aufmerksamkeit gewidmet, Max. Aber wir werden uns in dieser Folge, glaube ich, wenn du mich richtig informiert hast vorab, du hast ja auch so die Eigenschaft, dass du mich manchmal ein bisschen aufs Glatteis führst, dass du mich täuschst und dann plötzlich nochmal eine Kehrtwende machst und mich sozusagen eiskalt erwischst. Ja, du bist ein Spielmeister, du bist ein Meister des gekonnten Spielens mit den Worten, ja. Und du hast mich aber informiert zumindest, dass es in eine ganz andere Richtung geht, nämlich in die solare Richtung, Max. Was hast du uns denn in dieser Woche als Thema mitgebracht?
Genau, also wir gehen jetzt von der Vergangenheit in die Zukunft. Die Zukunft der Menschheit wird sich in eine oder andere Richtung doch mit erneuerbaren Energien beschäftigen müssen. Und es geht hier um Solaranlagen, also diese nicht was auf einem Hausdach liegt, sondern diese großflächigen Solaranlagen, die ja dann ganze Felder bedecken. Die sieht man ja manchmal, wenn man an der Autobahn vorbeifährt oder wandern geht. Und hört man auch immer wieder, ja, okay, aber das nimmt doch jetzt nutzbare Fläche weg. Und das hat mir immer ein bisschen im Hinterkopf gesessen, aber habe da nicht viel drüber nachgedacht, bis ich dann vor kurzem auf einen Artikel online gestoßen bin. Und ja, der war natürlich interessant. Es ging, ja, wir haben jetzt die Welt gerettet, weil in Nevada haben sie eine Solaranlage gebaut, ja, die Gemini. Und plötzlich war alles voll mit seltenen Pflanzen, die schon fast ausgestorben sind. Und alle in den Kommentaren haben dann applaudiert. Wow, wie schön, das ist unsere Zukunft. Und habe ich tatsächlich auf den Link geklickt und mir die Website durchgelesen. Und es war halt so ein ChatGPT zusammengeschmissenes Zeug, ja, wo sogar noch die Originalformatierung dabei war. Also den Artikel linke ich nicht in den Shownotes.
Mhm.
Aber ich habe mir dann den wissenschaftlichen Artikel dahinter durchgelesen. Und der hat mich dann ein bisschen in so eine Rabbit Hole geführt. Und die möchte ich euch heute mitnehmen.
Das heißt, nur damit ich es verstehe, also es gibt diese Gemini-Solaranlage und da hat dann irgendein Befürworter, vielleicht sogar die Firma, die die aufgestellt hat, hat behauptet, dass da eine bemerkenswerte Artenvielfalt aufgetaucht ist. Ist das so zu verstehen?
Mehr in die Richtung, dass Forscher, also ökologische Forscher dort mal nachgezählt haben und relativ gute Resultate gefunden habe, aber das dann halt ja durch
Sensationsgeilheit kann man an der Stelle sagen.
Genau, diese Sensationsgeilheit wird dann auf eine Headline reduziert, so ja, seltene Pflanze zurückgekehrt, aber ja, die Nuance dahinter ist eigentlich relativ interessant und sagt auch ziemlich viel über ja, Bodenentwicklung und Bodenregeneration aus.
Mhm. Haben wir jetzt jüngst bei diesem Wahl auch gesehen, ne? Diese, hast du das verfolgt in der?
Ja.
Also er bläht ja gerade auf und ist kurz vorm Platzen. Also mittlerweile ist sozusagen das Kind in den Brunnen gefallen. Aber auch diese Schlagzeilen, ja, es kommen Expertinnen und Experten hin, sagen, also pass auf, 12 Stunden sind rum, der liegt immer noch auf der Sandbank, man sollte ihn jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Es gibt eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, dass der überlebt. Und die reißerische Schlagzeile ist, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass er überlebt. so in die Richtung.
Also dieser Konflikt zwischen reißerischen Schlagzeilen, was es wirklich bewirkt, wobei ja ein bisschen Optimismus und Leute anzulocken ja schon wichtig ist, also für solche Klimaerwärmungsthemen. Aber man muss halt auch bei den Fakten bleiben, ganz einfach. Ja. Gibt es bei dir noch irgendwelche Fragen oder soll ich dann in die Schattenseite der Photovoltaik tauchen?
Nee, ich bin tatsächlich einfach gespannt, weil das ist wirklich ein Thema, auch aus meiner Erfahrung in der Interaktion mit Landwirten, weil das schon sehr kritisch gesehen wird, Photovoltaik. Und auf der anderen Seite haben wir aber ja auch schon viele Flächen. Also ich bin heute allein ja durch halb Deutschland gefahren, um hier mit dir heute aufzunehmen, lieber Max. Das war mein vorrangiges Ziel. Aber auf dem Weg dahin bin ich an so vielen Solarflächen vorbeigekommen, die da also auch schon seit grauen Jahren stehen. Deswegen finde ich es wichtig, da immer wieder aufzuklären, was denn nun stimmt und was nicht.
Mhm. Also es ist noch ein neues Thema. Und wie immer bei vielen Themen, die ich anschneide, sitzen wir halt noch in den Kinderschuhen. Ich werde euch heute keine Antwort geben, aber zumindest mal ein paar interessante Diskussionen anfangen. Und wir fangen halt an bei diesem journalistischen Artikel, der halt gesagt hat, ja, der Boden hat begonnen zu heilen und die Natur kam zurück, etc., etc. Das eigentliche Paper dahinter hat den Titel Rare Milk Veg, das ist die Pflanze, Persistence at the Utility Scale Solar Energy Facility in the Mojave Desert. Das ist das erste der vier Paper, die ich so schön aufgefädelt habe und wo ich euch mitnehme. Und ja, genau, das war der erste das erste Level. Und da ging es halt darum, dass in der Mojave-Wüste bei Nevada, also bei Las Vegas dort um die Ecke, dort haben sie auch die Notwendigkeit für viel, viel Elektrizität. Ja, man denkt an die ganzen Lichter, Meere etc. Und da sind Solaranlagen halt tatsächlich wichtig für Energiezufuhr. Wir sind in der Wüste, viele leere Flächen. Da kann man schnell Solaranlagen hinbauen. Diese Studie schaut sich halt an, wie man das effektiv und bodenschonend machen kann. Weil, Wüste ist auch nicht leer und tot. Und die bisherige Bauart wurde halt Blade und Grade genannt. Also man hat alles abgemäht und dann den Boden abgeschabt und darauf dann das Fundament für die Solaranlagen gebaut. Und wie du dir vorstellen kannst, wird dadurch der Boden halt extrem verstört. Ja, also man trägt einfach die obersten Zentimeter weg, abgebaggert, alles ist tot. Für die Gemini-Solaranlage werden neue Baumethoden, ökologisch verantwortlichere Baumethoden ausprobiert, nämlich in 2022. Und das sind zwei Methoden, nämlich die Drive- und Crush-Methode. Also es muss immer noch platt gewälzt werden. Aber worauf sie sich fokussiert haben, war tatsächlich drüber zu fahren, über das ganze Gestrüpp und nur die Oberseite flach zu drücken und das Wurzelwerk intakt zu halten. Und obendrauf wird dann Kies und Schotter gestreut, dass eigentlich das Wurzelwerk und auch das Bodensaatgut, darum wird es sich später drehen, erhalten bleibt. Und sie haben sich auch noch darauf fokussiert, dieses Overland Travel, also dass sie druckverteilende Wege über die Baustelle verteilt haben, dass nicht alles platt gedrückt wird durch den Hin- und Hertransport. Und diese Studie fokussiert sich halt darauf, okay, was passiert mit dem Boden in diesem Gebiet, wenn wir diese Methode anwenden, weil das war tatsächlich eine Zone für diese Rare Milk Veg, für die Milk Veg Astragalus. Vielleicht haben wir irgendwo noch einen lustigen deutschen Namen. Das war natürlich so ein Gebiet, wo die vorkamen. Und das war ganz interessant, weil vor dem Bau haben sie 12 von diesen Pflanzen gefunden. Und dieses Team von Ökologen hat ja diesen Bau begleitet und hat das dann so ein bisschen ausgebreitet. Und es war für mich halt interessant zu sehen, ich habe damit nicht viel am Hut, ökologische Pflanzenzählungen und auch das ökologische Gebiet um eine Solaranlage herum. Ein Thema, das ein Fachbegriff, das hier ganz interessant ist, sind diese Mikrohabitate. Also da haben sie dann unterteilt zwischen direkt unter der Solaranlage, die Tropflinie dazwischen, das Gebiet zwischen den Solarzellen und außerhalb. Die hat man so ungefähr verglichen. Das war interessant, darüber habe ich auch noch nicht so nachgedacht. Und das sind natürlich ganz verschiedene ökologische Gebiete auf dichten Raum. Und ja, sie haben dann halt gezählt, ja. In 2018 waren ungefähr 12 Milk Veges zu sehen. Und wie viele glaubst du, waren dann 2024, also 2 Jahre nach dem Bau, angetroffen?
12 mal 12, also 144.
Wie kommst du auf die 12?
Ich habe die 12 einfach quadriert, ja. Das fände ich schön, weil dann ein exponentieller Zusammenhang hergestellt werden könnte.
Naja, ja. 93.
Okay, na, das geht ja schon in die Richtung, ja. Okay.
Genau. Mhm. Das muss man jetzt nicht als Faktor so und so viel sehen. Das spielen natürlich viele andere Faktoren mit, aber so auf der gleichen Fläche, vorher 12, nachher 93, also das hat schon mal beeindruckt. Und ich denke, dass sich diese reißerische Headline voll auf diese Zahlen bezieht.
Ja.
Genau. Es wurde dann halt auch geschaut, man hat eine vergleichbare Anzahl von Pflanzen außerhalb der Solaranlage gefunden, also auch so an die 93. Und da halt geschaut, okay, wie wachsen sie außerhalb und wachsen sie innerhalb. Überlebensrate war gleich. Und interessant war, dass die Pflanzen im Solarpark viel mehr gewuchert haben. Also die sind breiter gewachsen, hatten größere Blätter, größere Fruchtfolge, Fruchtanzahl. Und das war ja dann eigentlich mehr so ein Signal, dieses Licht suchen. Also Pflanzen stretchen sich ja dann ziemlich weit und suchen nach diesem Licht. Und das hat man gesehen, dass das die Pflanzen betrifft. Ja. Aber so im Generellen, sie haben halt noch viel mitgegeben, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Solaranlagen selbst sofort diese seltenen Pflanzen retten. Es geht natürlich darum, dieses Bodensaatgut zu erhalten, aber man muss das proaktiv unterstützen. Also es ging um diese Baumethode, die davor noch nicht angewandt wurde. Bodenschonend zu arbeiten, natürlich dem Boden Zeit zu geben, sich zu regenerieren. Und es gab halt noch andere Faktoren. Es war ein sehr stark regnerisches Jahr zum Beispiel. Mhm. Also das Paper selbst sagt das mal mit Maßen zu genießen und nur als Teil von einem größeren Forschung zu sehen.
Aber es ist jetzt erstmal ein Mini-Lichtblick sozusagen. Also die Individuenzahl ist ja nicht die Artenzahl, sondern die Individuenzahl ist ungefähr vergleichbar mit Bereichen außerhalb der Solarpanels. Und sie hatten aber einen anderen Pflanzenbau sozusagen, weil sie sich sicherlich mehr nach dem Licht bemühen könnten. Könnte man ja jetzt aber auch wieder vermuten, okay, vielleicht ist dann da mehr Biomasse gespeichert, ja. Also eine Pflanze, die Notwendigkeit hat, eben ausufernder zu wachsen, weil sie dann mehr Licht abbekommt, speichert ja auch mehr Biomasse.
Ja. Interessant fand ich halt die höhere Fruchtanzahl. Mhm. Also, dass sie mehr sagt. Meistens ist es ja auch ein bisschen mehr ein Stresssignal. Mhm. Aber um so eine seltene Pflanzenpopulation zu halten, ist das ja relativ positiv.
Ja, lass sie uns mal stressen, dann vermehren sie sich.
Genau. Und wenn ich hier vom Solcast dachte ich mir, okay, Pflanzen, schön und gut. aber wie schaut's mit dem Boden aus? Und dann bin ich halt ein bisschen begonnen mit dem Nachschauen. Und sicher gibt's da noch viel, viel mehr und am Ende werden wir auch noch besprechen, was man noch machen könnte. Aber das erste, worauf ich gestoßen bin, ist dann diese, sagte der Bundesverband Neue Energiewirtschaft etwas?
Nö, aber ist bestimmt so ein Lobbyverband für die Energiewende, würde ich mal sagen, oder?
Die genaue Registrierung kann ich dir auch nicht sagen, aber was ich weiß, ist, dass sie schon seit mehreren Jahren ökologische Untersuchungen bei mehr als 100 Solaranlagen rund Deutschland und eine in Dänemark machen.
Eine,
ja.
Okay, ja, gut zu wissen. Also Dänemark ist im Kommen.
Hier möchte ich auch noch hinweisen auf eine Folge, die sich auch mit Agrovoltaik beschäftigt. Hast du da die Folgennummer bei der Hand?
Ja, das war Folge 89, Schlau 89, mit Agri-PV.
Weil ich denke, dass sich da dieser Bundesverband auch damit beschäftigt hat. Oder zumindest habe ich das auch auf der Website gesehen. Ich bin aber weit weg von der Landwirtschaft und es geht tatsächlich um Öko-Regenerierung, also um außerhalb der Landwirtschaft, diese Gebiete. Und für die ist es halt interessant, ja, also du hast diese Solaranlagen und das waren auch mal Flächen, die sind halt vor allem Flächen in Deutschland, die früher für den Landbau verwendet wurden. Also was passiert mit so einem Boden?
Also für die Landwirtschaft, meinst du, ja, das ist, was mit dem Boden passiert, da muss man ja erstmal wissen, wie die gebaut werden. Also die werden ja normalerweise auf Pfähle gesetzt, ja. Unabhängig davon.
Entschuldigung, ich muss dich unterbrechen.
Ja.
Die Auswahl der Solarflächen,
ja,
ist ja auch immer ein Thema. Es wird ja nicht jeder jetzt jede Wiese freigeben, wo man noch Vieh oder Getreide drüber lassen kann. Also es sind dann meistens Gebiete, die schon eher weniger Ertrag geben. Also sind dann Boden, die durch die Landwirtschaft schon sehr stark ausgesogen wurden.
Ja. Und die können sich dann, wenn sie landwirtschaftlich nicht mehr bearbeitet werden, der Mensch ist ja ein bodenbildender Faktor, der fällt dann an der Stelle weg, aber die Standortbedingungen ändern sich, zum Beispiel durch Beschattung und sicherlich auch durch die Niederschläge. Aber ich würde sagen, eine Bodenentwicklung geht halt weiter. Und das heißt, es wird potenziell auch zum Beispiel Humus akkumuliert.
Also so dieser Bundesverband Neue Energiewirtschaft, die machen eine ziemlich ausgebreitete Studie, die habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Aber die fokussieren sich vor allem was über dem Boden kreucht und fleucht. Also lokale Pflanzen, wilde Pflanzen, sehr viel Insekten etc. Und da haben sie auch relativ positive Resultate. Aber es hat mir halt wenig über den Boden gesagt. Aber zumindest, man kann schon annehmen, genau, mein Faktor Mensch ist weg, der Boden regeneriert sich langsam. Aber du hast halt auch diesen Faktor starker Schatten. Der hat schon Einfluss auf die Pflanzen, hat aber auch Einfluss auf den Boden, auf das Bodenleben. So, und jetzt gehen wir zu den zwei Hauptpapern von heute. Da hat sich nämlich ein Team in Frankreich viel damit beschäftigt. Ich dachte erst, dass es eine Zwillingsstudie war, aber das sind tatsächlich mehrere Studien, die von der Universität in Avignon veröffentlicht wurden, da mehrere Forscherteams an einem lokalen Solarfeld, aber auch über an den Süd- und Westküsten von Frankreich, so diese stark sonnigen Regionen, viel Forschung zu Ökologie rund um Solaranlagen betrieben. Und da konnte ich mir was mitnehmen. Und das möchte ich euch weitervermitteln. Das erste Paper, ein Paper trägt den Namen Effects of Solar Panels and Management on Soil Mesofauna, Respiration and Plant Traits in Solar Parks of Two Southern French Regions. Das haben sie 2026 veröffentlicht, also noch brandneu, im März sogar. Das andere Paper hatte einen knackigeren Namen, nämlich Effects of Habitat Restoration in Solar Panels on Soil Properties and Functions in Solar Parks. Und ich dachte erst, das zweite ist das Paper, was ich suche, weil da geht's um Soil Properties. Aber tatsächlich war das Paper, was ein bisschen genauer war. Und deswegen werde ich da am Ende nochmal hinkommen. Also da geht's mehr um den Boden zu regenerieren. Das erste Paper erzählt so ein bisschen, was passiert eigentlich mit einem Boden, wenn eine Solaranlage draufkommt. Also da haben die dann an der mediterranen Küste und an der atlantischen Küste jeweils 10 Solaranlagen über mehrere Jahre monitort. Hier gibt's auch ein cooles Foto. Ich schick's dir mal. Dann kann ich dich ein bisschen mitnehmen.
Das, Liebe Hörerinnen und Hörer, der Max schickt mir gerade ein Foto per WhatsApp. Nein, er hat ein Foto im Dateianhang. Aber ach so, ja, ich habe tatsächlich auch das Paper offen. Parallel, es ist also auf Seite 3. Okay. Man sieht hier eine Karte von Frankreich, würde ich mal sagen, mit den unterschiedlichen Klimazonen. Und du hast jetzt gesagt, eine Solaranlage, eine Solarfläche war an der Atlantikküste, also eher ozeanisch geprägt. Ja, was? Zehn? Mhm. Zehn. Ja. Zehn. Ja, okay. Also eher so ozeanisch geprägt, also wenig Temperaturschwankungen übers Jahr, feuchte Luft, potenziell auch mehr Niederschläge. Und das, die anderen, wie viele sind das? Auch zehn?
Auch zehn,
ja. Auch zehn, ja. Mediterran, also würde ich mal sagen, das ist ja dann ein, jetzt muss ich mal überlegen, das müsste ein winterfeuchtes Klima sein. Also Sommer trocken, Winter feucht, ja. Und ja, halt diese mediterranen Bedingungen, die wir alle so schätzen, wenn wir da Urlaub machen. Mhm.
War ich tatsächlich noch nicht. Muss ich mir ein paar Solaranlagen ansehen.
Ja, dann aber ab hier. Ich nebenbei gleich booking.com auf und dann geht's los.
Ja. Für die Zuhörer, die sich auch die Folge letzte Woche angehört haben, über die großen Bodenfragen, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen hängen geblieben als jemand, der täglich sich viele Paper reinzieht. Die sind ja teilweise dann so hyperspezifisch, dass man sich fragt, wofür verwendet man die? Und deswegen fand ich diese Studie auch mal relativ ansprechen, weil die sich von allem ein bisschen angeschaut haben und sich jetzt nicht nur auf Phosphor beim linken Fuß von einer Springschwanze fokussiert haben, sondern halt, ja, wir schauen uns mal diese Solaranlagen an, wir haben auch die Faktoren Westküste, Südküste, wir haben auch noch die Faktoren, wird es gemäht oder abgegrast. Ich werde da ein bisschen überspringen, man kann sich dann näher über die Shownotes einlesen, wenn man diese Faktoren noch einbeziehen will. Mir war es einfach nur mal interessant, was passiert mit dem Boden? Ja, also einerseits wird er ja abgeschirmt, weniger Sonne, aber auch weniger UV-Strahlung. Und das Wasser spielt ja auch nochmal eine ganz interessante Rolle. Das Paper hat sich dann beschäftigt mit Bodenphysik und Chemie. In der Bodenbiologie hat es sich auf zwei Faktoren fokussiert. Die Mesofauna. Sagt ihr sowas?
Ja, das ist eine Untergliederung nach Größe. Mikro, Meso, Makrofauna. Und Meso würde ich jetzt mal so einordnen. Das sind zum Beispiel Springschwänze und Asseln und alles, was eben
genau.
So feucht und fleucht.
Ja, also wir hatten erst D'Artagnan, jetzt haben wir Avignon. Die haben es tatsächlich mit der Mesofauna, vor allem den Springschwänzen, weil in jedem Paper geht es halt um die Springschwänze. Würde mich mal interessieren, wenn da ein Franzose zuhört, warum. Aber es ist halt mal ein Indikator.
Ja, das kann ich dir tatsächlich sagen, weil Springschwänze neben Regenwürmern, wo wir das ja wissen, sind Ökosystemingenieure, halt unglaublich viele ökologische Funktionen erfüllen in Böden. Und auch das ist auch sozusagen die artenreichste Artengruppe neben den Nematoden, also den Fadenwürmern. Ja. Und man guckt sich oft Regenwürmer an, die sind aber schon eher so Makrofauna, würde ich mal sagen, im Bereich der Makrofauna. Und wenn man eben Effekte im Bereich der Mesofauna nehmen will, dann sind Springschwänze, glaube ich, ein ganz gutes Benchmark. Einfach so.
Sind die auch leichter zum Monitoren?
Ja, bestimmt. Also es geht, die gehen ja noch mikroskopisch anzuschauen. Und das ist dann noch relativ komfortabel. Bakterien musst du ja zermatschen und dann hier DNA messen und so. Das ist dann schon was ganz anderes.
Fällt dir denn eine Zwischenmethode ein, dass man nicht direkt Bakterien und Pilze zählt, aber einen Effekt davon? Weil um den geht es hier auch.
Einen Effekt, also irgendwelche eine Atmung, Respiration.
Atmung, genau, ja. Die Bodenatmung, die Respiration haben sie auch gemessen.
Ja.
Also genau, wenn Bodenleben aktiv ist, Bakterien, Pilze, aber auch Wurzeln oder wenn viel organisches Material enthalten ist, wird das abgebrochen, Kohlenstoff, und es kommt CO2 frei. Und wenn man dieses CO2 misst und auch über den Zeitraum hinweg, kann man eine ungefähre Aussage machen, wie aktiv das Bodenleben ist. Da muss man dann keine DNA-Analysen machen. Es ist nicht alles aussagend, aber es ist schon ziemlich praktisch.
Ja, natürlich. Und diese Bodenatmung ist einfach auch ein Indikator für die Bodengesundheit letztlich. Ja, wird ja häufig verwendet. Okay.
Nicht zu niedrig, nicht zu hoch auch.
Ja.
Aber es ist auch etwas, was ich gerne bei Stadtbäumen in den Wurzeln mal messe. Ja, schauen wir, was da los ist, ob das Bodenleben da ein bisschen mitspielt, ob da irgendwas rottet. Bei zu hohem Wasserstand, Also so Bodenatmung ist schon ziemlich vielsagend.
Wie machst du das? Habt ihr da so eine Glocke oder wie funktioniert das?
Wir machen das ein bisschen simpler. Wir messen einfach direkt Methan und CO2 im Boden.
Mhm.
Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch diese Glocken, wo man das dann nochmal über Zeit messen kann, wie viel freigesetzt wird.
Ja.
Mhm. Aber da ich ja in der freien Marktwirtschaft bin, ist es dann meistens, schauen wir einfach mal im Moment und monitoren das dann über die Zeit.
Ja, okay.
Mhm. Und vielleicht ist auch ein bisschen ab, wie schaut es im Boden aus.
Mhm.
Mhm. Ja, meistens, wenn man dann was reinsteckt und dann misst man relativ hohen CO2 und man gräbt auf, sieht man, dass dann meistens auch Sauerstoffmangel ist und so. Also es hat sich schon bewährt.
Ja, okay.
Mhm. Aber wir bleiben jetzt mal beim Paper.
Mhm.
Vegetation haben sie sich natürlich angeschaut. Diese Pflanzen, das ist das Pflanzenwachstum. Und ich denke, weil da halt so viele Forschungsteams gleichzeitig arbeiten, haben die sich auch gegenseitig ihre Datenbanken verwendet. Deswegen konnten die so ausgebreitet arbeiten. Genau, sie weisen halt darauf hin, der Effekt der Solarzellen auf dem Boden ist das weniger Licht. Und hat auch einen direkten, im Allgemeinen einen erwarteten direkten negativen Effekt auf Bodenleben, vor allem auf Mesofauna-Populationen, Vegetationsdichte. Also dieser Nahrungskreislauf wird verstört. Ja, das Abbrechen von Pflanzenmaterial, die Springschwänze und dann auch die ganze Kette herunter. Weil einerseits weniger Pflanzenmaterial verfügbar ist, aber weil es tatsächlich auch die Bodenphysik und Bodenchemie beeinflusst. Was sie einerseits festgestellt haben, ist, dass der Boden deutlich kühler war. Also bis rund die 3 Grad Kühlung hat stattgefunden. Und das mochten zum Beispiel die Springschwänze ein bisschen weniger.
Ja, wen wundert's? Wer mag das schon, wenn es entsprechend runterkühlt? Aber ich sehe jetzt auch im Paper, in den Ergebnissen, also wir können das natürlich unmöglich alles aufdröseln, aber ich finde es tatsächlich interessant, wie sie es dargestellt haben.
Ja.
Was es alles so für Optionen gibt. Also das hat durchaus Diskussionspotenzial. Mhm. Zum Beispiel, also über Arten kann ich jetzt natürlich nicht so viel reden. Ich glaube, da bin ich nicht der richtige Typ für. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal die Bodenatmung angucken, ne? Mhm. Da haben wir diese. Ja, ach so, du kommst neu. Umso besser, ja. Hm.
Ja, genau. Ich wollte erstmal die Ergebnisse ein bisschen zusammenfassen und dann
drüber
palabern. Genau. Also man hat gemerkt, der Effekt des Schattens und auch der Reflektieren der UV-Strahlung hat halt den Boden stark abgekühlt, also teilweise auch signifikant bis zu 3 Grad weniger, direkt unter der Solarzelle. Zwischen den Zellen war es ein bisschen weniger. Sie haben das auch viel mit anderen Studien unterbaut, wo auch bewiesen wurde, dass es andersrum in der Nacht ist. Also in den Nächten, die Nächte sind wärmer. Also es wird so mediterranes Klima ein bisschen stabilisiert. Interessant ist vor allem dann auch die Bodenfeuchtigkeit. In diesem Paper war es relativ inkonklusiv, aber sie bauen es dann auch wieder mit anderen Papern auf, dass die Bodenfeuchtigkeit im Allgemeinen doch höher ist unter Solarzellen als ohne. Da gab es halt noch diese Diskussion zu der Zeit, was ist stärker, der Regenschirmeffekt oder der Schutz gegen Evapotranspiration, also das Verdunsten aus den Pflanzen oder vom Boden selbst. Sie haben andere Studien mit einbezogen und vor 13 Tagen oder so kam noch eine chinesische Metastudie raus, die hat ein paar konkretere Fakten gegeben, nämlich dass tatsächlich bis zu 30-40% mehr Bodenfeuchtigkeit sich in hunderten verschiedenen Solaranlagen finden ließ. Also ist als Bodenspeicher für Feuchtigkeit sind Solarzellen ziemlich interessant, ökologisch gesehen.
Mhm. Und das leuchtet ja jetzt auch ein, weil sie durch die Beschattung halt einerseits sicherlich die tatsächlich die Evapotranspiration, also sprich die Kombination aus Evaporation, also reiner Verdunstung sozusagen von Wasser und Transpiration, aber auch das Durchgehen und Aussondern sozusagen von Wasser durch Pflanzen verhindern. Ja,
genau.
Das leuchtet ein. Ja.
Also ja, es ist eigentlich ein Schirm, ein kleines Dächlein über lebenden Boden. Genau. Diese Variation haben sie dann darauf gedeutet, dass halt die Bodeneigenschaften sehr verschieden waren. nicht nur zwischen den Küsten, sondern auch zwischen den Solaranlagen und weisen auch darauf hin, dass die Bodeneigenschaften auch noch starken Einfluss spielen können. Das wurde hier nicht mitgenommen, aber je größer diese Metastudien werden, sieht man halt im Allgemeinen diesen Trend der Bodenfeuchte. Genau. Sie haben auch nochmal die anderen Bodenwerte angeschaut, also NPK und Respiration. Und interessant war vor allem, dass hier haben sie auch wieder weniger gesehen, außer Phosphor. Und das haben sie, also der höhere Phosphoranteil haben sie dann wieder mehr auf diese grasenden Tiere zurückgeführt. Es stand auch noch hervor, dass die Respiration direkt unter den Solarzellen stärker abgenommen hat als außerhalb davon. Und das führen sie halt darauf zurück, dass einerseits weniger Pflanzenmaterial verfügbar ist, was dann halt abgebrochen werden kann. Andererseits ist der Boden natürlich schon mal etwas mehr ausgemergelt, also der ganze Kreislauf ist unterbrochen durch die weniger Sonne. Und das, sie nehmen auch an, dass es auch mit der Temperatur zu tun hat. Also, dass diese Springschwänze und Milben durch die niedrigeren Temperaturen oder allgemein das Bodenleben weniger aktiv wären als in wärmeren Boden.
Okay, also was ich bis hierhin raushöre, ist, es gibt ganz einfach erstmal Effekte natürlich dieser geänderten Landnutzung, also Photovoltaik da drauf zu setzen. Und die sind jetzt aus bodenkundlicher Sicht sowohl positiv als auch negativ. Also genau. die Änderung im Boden, Feuchtegehalt und so, die könnte man als positiv bezeichnen, grundsätzlich. Aber niedrigere Artenzahl war genannt beispielsweise, die Reaktion der Springschwänze als ökologisch sehr repräsentative Art beispielsweise ist auch genannt. Und wir hatten jetzt auch über die Bodenatmung gesprochen, die dann deutlich reduziert. Das sieht man ja auch in den Ergebnissen. Das sind beispielsweise negative Effekte. Aber wir haben auch drüber gesprochen, dass zum Beispiel die Artenzahl sich erhöht. Und das ist einfach, wenn man in so ein System Stress induziert, so dass dann bestimmte Arten zurückstecken zugunsten von anderen Arten, die das dann besiedeln. Ja. Ja.
Also als urbaner Forscher ist ja Artenvielfalt ist nicht immer das Beste. Also es zeigt ja auch an, dass ein Boden frisch verstört ist. Also im Boden, haben wir auch mal drüber gesprochen, gibt es viel größere Artenvielfalt, wenn es jetzt um Mykorrhiza oder Bakterien angeht. Aber eigentlich ist das ein Zeichen davon, dass es dem Boden gerade nicht so gut geht. Mhm. Ja. In Wäldern und so kann sich dann eine Spezies etablieren und ja. Genau, also Christoph, wir haben jetzt ein Paper, das sagt, Solarzellen sind die Rettung. Wir kriegen unsere seltenen Pflanzen zurück, die ganzen Marienkäfer und Zikaden kommen zurück. Und andererseits geht die Bodenatmung zurück und die Springschwänze heulen und die Pflanzen wachsen nicht so gut. Was machen wir jetzt?
Ja, wir müssen uns das standortspezifisch anschauen. Ja? Es sind ganz unterschiedliche Standorte besprochen. Und es trifft sicherlich alles zu davon, aber von Standort zu Standort unterschiedlich.
Genau. Naja, und natürlich, wir haben den Faktor Mensch besprochen. Wir können ja auch den Faktor Mensch zum Guten verwenden.
Wie soll denn das gehen?
Wie soll denn das gehen? Fragt Christoph, ja.
Menschen.
Guten verbessern.
Menschen zum Guten. Ich sag dir ganz ehrlich, seit dieser Wahlstory und vielen anderen Begebenheiten in der jüngeren Vergangenheit, habe ich echt meine Zweifel, ob man Menschen noch zum Guten verwenden kann. Deswegen klär mich gerne auf.
Also du meinst, so wie den Wal sollten wir den Boden unter Solarzellen sterben lassen.
Genau, solange bis er sich aufbläht und platzt.
Aha. Solarzellen explodieren, verstehe. Ja. Nein, also diese Franzosen aus Avignon, die sind halt wirklich solar besessen. Und die nächste Studie von denen, das Effects of Habitat Restoration and Solar Panels on Soil Properties and Functions in Solar Parks, 2024 sogar, schaut halt drauf, okay, was können wir mit diesen ausgemergelten Böden eigentlich machen, um denen weiterzuhelfen. In Nevada haben sie präventiv den Boden geschont, ja, das Wurzelwerk erhalten, das Bodensaatgut erhalten, Schotter drauf, bodenschonend gearbeitet. Und hier schauen sich die Franzosen an, was können wir mit dem Boden machen, nachdem eine Solaranlage draufgesetzt wurde. Und da geht's halt um Bodenverbesserung, Bodenvitalisierung. Ja, da geht's um einen Solarpark auch wieder an der mediterranen Küste. Und hier haben sie tatsächlich geschaut, was für Methoden können wir verwenden zur Restauration. Sie haben drei Methoden verglichen. Einmal haben sie puren Wurmhumus, Wärmekompost drunter ausgestreut. Dann haben sie sich Grassamen besorgt von einer lokalen Grasspezies und das monokulturmäßig ausgesät. Und das dritte, da sind sie mit so einem großen Staubsauger durch die umliegenden Wiesen und Heiden gegangen, haben die ganze Saatgut dort aufgesammelt und das dann unter den Solarzellen verstreut.
Okay, also Reverse Ghostbuster sozusagen. Alles Rinder genau. Und dann wieder raus. Okay. Mhm.
Also genau, wir haben stabilen Dauerhumus, wir haben umliegendes Saatgut und wir haben Gras, also Monokultur Gras aus Saat. Sie haben noch ein viertes, ein Panel nur zur Kontrolle, also ohne Behandlung. Und als Referenz haben sie vergleichbare Gebiete in der Umgebung, also in derselben Ökozone gewählt. So. Ja. Da sind sie auch wieder wie die anderen französischen Forscher drauf gekommen, ja. Die Solarzellen, die beeinflussen alle chemischen und biologischen Prozesse im Boden ziemlich stark und entbrechen auch diese biologischen Bodenprozesse, also die Nahrungskette. Also auch hier kommt wieder heraus, dass die Solarzellen den Boden chemisch und biologisch sehr stark beeinflussen. Die Bodenkette.
Nahrungskette.
Die Nahrungskette wird stark unterbrochen, ja. Die Pflanzen wachsen weniger, die Springschwänze können weniger abbrechen, etc. etc. Im Allgemeinen haben sie unter den Solarzellen im Vergleich mit Gebieten außerhalb niedrigere Bodenpopulationen und Vegetationsdichte festgestellt. Der größte Einfluss schien tatsächlich die niedrige Bodentemperatur tagsüber zu sein. Und die hohe Bodenfeuchte haben sie auch gedacht, dass das vielleicht ein Stressfaktor sein konnte. Und natürlich ganz simpel gesagt auch die weniger Sonne für Photosynthese. Diese drei Methoden, vier Vergleiche wurden 4 Jahre lang monitort. Und eigentlich ist hier das Resultat relativ positiv. Weil so im Groben und Ganzen können sie sagen, abhängig von der Methode lässt sich eine Annäherung zum Vergleichsgebiet außerhalb sehen. So. Da machen sie dann auch wieder Differenzierungen zwischen Vegetation, Mesofauna und Bodenatmung. Und natürlich auch, ob jetzt Saatgut oder Wärmekompost am effektivsten waren. Hast du hier irgendwelche Ideen, irgendwelche Prognosen?
Ja, diese Saatgutübertragung, also dieses Eingesaugte sozusagen von umliegenden Flächen. Mhm. Das wäre jetzt mal mein Gefühl, dass das sich am positivsten in der Restaurierung ausgewirkt hat. Weil das ja dann immer noch ich glaube, da kommt es eher weniger drauf an, ob sich das alles so etabliert, sondern dass es sozusagen eine gewisse Startkultur kriegt mit einer definierten Zusammensetzung, die es halt natürlicherweise hat. Und die sich dann dort etablieren kann. Das wäre mein Bauchgefühl.
Ja, genau. Also das Saatgut, das sie ausgeführt haben, hatte ja nun eine bessere Vegetation nach 4 bis 6 Jahren. Mhm. So wie bei meiner beim vorigen zur Bodenverdichtung, wo sie mehr Würmer ausgesetzt haben, waren mehr Würmer im Boden zu finden. Beim Wärmekompost war ja das Ziel tatsächlich, diesen ausgemergelten Boden zu bereichern. Also was sie dort gesehen haben, waren höhere Kohlenstoff- und Stickstoff- Gehalte im Boden. Also Ziel war eigentlich erreicht, oder?
Ja, nee, weil das ist allein natürlich nicht alles.
Genau. Tatsächlich war die biologische Aktivität nicht zu erkennen. Obwohl tatsächlich mehr Nutrienten im Boden verfügbar waren, war es tatsächlich scheinbar zu stabil, also zu schwer für dieses schwache Bodenleben aufzubrechen. Hatte also wenig Effekt auf Mesofauna, auf Bodenrespiration. Also einfach nur puren, stabilen Dauerhumus dort anzubringen, hat nicht viel geholfen. Tatsächlich war dieses Aussehen, also dieses Einbringen von aktivem Wurzelwerk, das Beste, was man diesem Boden tun konnte. Also das Paper sagt auch ziemlich selbstbewusst, nach 4 bis 6 Jahren hat es vor allem in der Vegetation fast schon die Werte außerhalb der Solaranlagen erreicht. Wenn es aber wieder um den Boden geht, geben sie auch zu, dass die Regeneration des Bodenlebens tatsächlich schwieriger ist und langwieriger dauert.
Okay, das nehmen wir mal so hin. Also was wir bisher besprochen haben, ist jetzt sehr breit aufgestellt. Dafür sind wir heute nicht so tief reingegangen. Wir haben quasi gesagt, okay, bezogen auf einzelne Arten kann sich die Etablierung von Solarfeldern auch positiv auf die Individuenzahl einer Art auswirken. Das war jetzt am Beispiel von Nevada. Wir haben auch gesagt, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel verschiedene Klimate innerhalb eines Landes betrachten, haben wir wenig positive Effekte. Das war vor allem die Bodenfeuchte, die angesprochen wurde in mediterranen Klimaten, also sicherlich ein Einfluss auf die Evapotranspiration innerhalb von Böden. Allerdings deutlich negative Auswirkungen einerseits auf die Arten der Mesofauna, speziell Springschwänze. Und wir haben auch gesagt, die gesamte Bodenatmung wird negativ beeinflusst. Also letztlich die Aktivität, die gesammelte Aktivität aller Bodenorganismen. Und ja. Was wir jetzt auch noch uns angeschaut haben, ist eben, dass es natürlich auch Restaurierungsmethoden gibt. Also wenn nachdem so ein Solarfeld gebaut wurde, wie geht man entsprechend mit dieser Fläche um? Wie sorgt man dafür, dass sich diese ökologischen Parameter unter den Solarpanelen am besten entwickeln? Ja. Und das ist einfach als Fazit, dass die ökologische Wiederherstellung dieser Flächen tatsächlich diese Bodenfunktion und auch die das Bodenleben, sage ich mal, diese Bodenlebewesen-Parameter teilweise verbessern kann, aber trotzdem die Regeneration unter Solarpanelen deutlich erschwert bleibt. Ja,
ja.
Also das ist einfach das, was ich mitnehme. Und jetzt können wir mal zusammenfassend, sage ich mal, darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, Max. Die Frage stelle ich mir jetzt, ne? Wir wissen das, das ist sozusagen untersucht. Das ist auf der einen Seite, also sicherlich, was das Bodenleben angeht, haben diese Flächen negative Auswirkungen. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Aber was machen wir jetzt damit? Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht?
Genau, also wenn man jetzt diese Kette verfolgt, ja, mit Solarzellen beschützen den Boden und lassen das den Saatgut, da, also die lokale Saatgutbank wieder sprießen etc. Aber dann schaut man sich an, okay, überirdisch ist der Faktor Mensch weg und das hilft schon mal enorm. Aber scheinbar beeinflusst es den Boden doch nochmal stärker, als dass man es erwartet hätte. Tatsächlich sehen wir mehr, dass das Pflanzen derzeit mehr profitieren und eigentlich genauso wie beim Städtischen, dass halt Bodenleben eine viel längere Zeit hat, sich zu regenerieren, nachdem es stark verstört wurde. Andererseits Stand 2026, dank den Forschern bei Avignon, zeigt sich auch eigentlich die Möglichkeit, dass man diese Solaranlagen, vor allem weil sie ja relativ in der Natur stehen und auch angrenzend an Naturgebiete, Landwirtschaftsgebiete, auch große Potenziale haben als unberührte ökologische Gebiete, sowohl oberirdisch als auch unterirdisch, wenn wir da gut mitspielen. Wenn wir im Vorhinein, so wie in Nevada, die Solaranlagen bodenschonend aufbringen oder wenn wir parallel zum Mähen und zum Abgrasen auch noch andere bodenverbessernde Maßnahmen ausführen, je nachdem, was der Boden braucht.
Ja, und was ich jetzt auch gelernt habe, es reicht eben nicht nur auf Nährstoffgehalte zu gucken in Böden. Ja?
Genau.
Also jetzt in der Restaurierung, ich weiß nicht, vielleicht hat man das früher so gemacht, da will ich jetzt den Leuten von früher kein Unrecht tun. Ja, man baut da irgendwas, was weiß ich, Photovoltaikpark oder so, und dann schmeißt man hinterher ein bisschen Dünger drauf und überlässt die Vegetation sich selbst. Ja, das ist sicherlich nicht gut, sondern du hast ja auch eingangs quasi von dieser Mikrohabitatstruktur gesprochen. Und das ist ganz wichtig. Das habe ich jetzt auf Kartierungen, na, das ist schon eine Meso-Habitatstruktur und so. Aber dort an der Küste war es auch so, ne? Da hast du viele kleine Parzellen, die ganz unterschiedlich genutzt werden, aus historischen Gründen, so Vererbungen und früher war das mal Klostereigentum und pipapo, ja. Du hast viele kleine Parzellen, die teilweise von Naturschutzstiftungen betrieben werden, teilweise privat, eben auch noch landwirtschaftlich als Weide oder als Mähwiese genutzt werden, ja, zur Maat. Und diese Diversität macht's einfach dieser Strukturen. Und das gilt im Großen, sage ich mal, in so einem Küstenschutzgebiet genauso wie auch unter Solarpaneele. Und je vielfältiger ich diese Lebensräume, die es auch sind, letztlich gestalte, umso mehr fördere ich das Bodenleben, das dann wieder zurückkehren kann. Die negativen Effekte werden bestehen bleiben, aber sicherlich nicht in diesem Maße, als wenn ich da einfach ein bisschen Dünger drauf kloppe und dann diese Fläche sich selbst überlasse. Also das ist mal das, was ich mitnehme.
Ich sehe auch hier Potenzial, vor allem in Betracht der Klimaerwärmung. Dadurch, dass sie halt diese feuchte speichernden und kühlenden Effekte haben, ist das sicher auch, kann man das sich auch zielgerichtet zum Vorteil, zum Erhalt des lokalen Ökosystems verwenden.
Ja, genau.
Es wird ja auch viel in Städten gesprochen über Schatten, über Gesundheit und auch, ja, es ist auch in ökologischen Gebieten im Wald, glaube ich, wichtig, dass es auch Schatten gibt. Und dann halt entweder Mischnutzung oder das komplett über sich selbst überlassen. Da kann man viel zielgerichtet machen, denke ich.
Ja, das denke ich auch. Und es darf halt nicht aufhören, dass man eben auch an die ökologischen Wiederherstellungen denkt, nicht nur, sondern dass man die auch weiterentwickelt. Ja, und da haben ja die Franzosen hier sozusagen einen tollen Baustein dazu geleistet, dass das sicherlich noch besser gelingen kann. Ja, müssen wir uns...
Kamen da noch zwei Gedanken?
Oh. Ja, natürlich, natürlich.
Also was mich ja interessiert hat, ich habe mich ja in der Scope jetzt kurz gehalten. Wir sind ja jetzt fast eine Stunde. Man kann da ewig drüber reden. Vielleicht stoße ich da später noch drauf. Aber was mich halt interessiert hat, ist auch diese Bodenregenerierung, weil es ja vor allem im deutschen Artikel darum ging, dass oft sehr ausgemergelte, schadstoffbelastete Böden dafür gewählt werden. Und ob sich ein geschütztes Bodenleben darunter auch eignet, um diese Schadstoffe abzubauen mit der Zeit. Besser als wenn man es freilässt, zum Beispiel. Also könnte man Photovoltaik auch nutzen zur Regeneration. Und das andere, ich habe mich ja am Küchentisch unterhalten über den D'Artagnan und dann habe ich auch erzählt, worüber ich meinen Postcard halte. Und dann kam die Frage von, und ich fand das sehr intelligent für jemanden, der nicht Bodenökologe ist, so, ja, haben die auch nach den Pilzen geschaut? Das ist doch nass, das ist dunkel, Pilze lieben sowas. Also das würde mich auch interessieren, ob man da nicht mehr einen Pilz, einen Fungusfokus haben könnte.
Ein Fungusfokus?
Fungusfokus, den fahre ich jetzt.
Nimm dir mal einen Zettel aus dem Zettelkasten, Max, und schreib dir das mal
jawohl,
auf.
Jetzt raschelt's.
Potenzieller Folgentitel, ja. Ganz eindeutig.
Das ist meiner.
Fungusfokus. Ja, wir müssen ja auch über neue Landnutzungskonzepte nachdenken. Ja, also einmal im Großen, wie viel Fläche wollen wir weiterhin für keine Ahnung, Futtermittelproduktion, für irgendwelches Mastvieh zur Verfügung stellen etc. Und eben auch innovative Konzepte. Ja, und wir hatten ja vor einiger Zeit den Trüffelexperten Andres Stucker auch im Ensemble. Der sich ja auch für sowas stark gemacht hat, ne? Also eben mal über die ökologische Bedeutung von Trüffeln beispielsweise nachzudenken und dann vielleicht auch drüber nachzudenken, ja, einfach mal Trüffel unter solchen Solarpanelen zu kultivieren. Warum eigentlich nicht? Ne?
Ja. Also ich denke, hier gibt's noch viel und als jemand, der noch nichts mit Photovoltaik am Hut hatte, war relativ überrascht, was man damit alles machen kann.
Strom erzeugen unter anderem.
Ja, sowieso. Aber Strom und halt so Sonnenschirme für den Springschwanz.
Ja, genau. Ja. Und auch wenn es sich ein bisschen negativ auf die auswirkt, aber das haben wir ja auch besprochen, wie man das möglicherweise wieder restaurieren kann. Max, das ist immer wichtig, über Landnutzung zu sprechen. Und du hast dich sozusagen in ein neues Terrain gewagt und hast mir, glaube ich, viel beigebracht und auch mich sehr zum Nachdenken angeregt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle ein wenig den Deckel drauf und widmen uns sozusagen den Dingen, die ihr von uns am Ende immer hört, nämlich der Option, uns auch Hinweise zu geben. Teilweise kritische Rückmeldungen sind da sehr willkommen. Da ist natürlich auch Lob, Feedback, Anmerkungen, Ideen für neue Folgen sehr willkommen. Die E-Mail-Adresse ist info@zollkast.de. Darüber erreicht ihr uns jederzeit. Und wenn euch das nicht niedrigschwellig genug ist, dann könnt ihr, Max lässt sofort ein Shift fallen an der Stelle. Das kann er gar nicht glauben, dass eine E-Mail schreiben nicht niedrigschwellig genug ist. Aber das kann tatsächlich sein, Max. Es gibt einfach Leute, die sagen, boah, ich mache das nur am Rechner und bevor ich den hochfahre und so, ne? Aber da haben wir ja auch was im Petto. Zum Beispiel unsere sozialen Medien. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte bewertet und rezensiert uns doch auch mal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns einfach auch noch sichtbar zu werden. Und grüßt auch den Max mal an der Stelle, wenn ihr schon rezensiert. Der hat sich nämlich ganz viel Mühe bei der Folgenvorbereitung gegeben. Ach, toll. Hast du gut gemacht, Max. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Das war Soulcast Folge 193 vom 23. Mai 2026. Und der Max und der Christoph sagen Ahoi.
Au revoir.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.